Ich habe persönlich den Eindruck, dass ich schon lange nicht mehr in diesem Raum gepredigt habe, aber ich kann Ihnen sagen, ich hatte eine Riesenfreude, als ich mich in diesen Text von heute vertieft habe. Und ich habe daraus dieses Thema abgeleitet, das ihr da vorne seht, den Hirten auf den Fersen. Und ich sage euch, dieses Thema ist wirklich wörtlich gemeint. Ich glaube, dass wir alle heute Morgen aufpassen müssen, dass wir diesen Hirten überhaupt auf den Fersen bleiben. Weil die sind schnell. Also das waren ja durchtrainierte Leute, diese Hirten in der Weihnachtsgeschichte von damals. Und wenn zum Beispiel so ein schwarzes Schaf plötzlich mal ausreißen wollte, die waren schnell. Natürlich, die hatten auch Hunde. Und deshalb habe ich gesagt, ich glaube, wir müssen heute Morgen alle aufpassen, dass wir diesen Hirten in der Weihnachtsgeschichte auf den Fersen bleiben. Und vor allem diejenigen, die körperlich nicht so durchtrainiert sind, wie eben diese Hirten, und ich gehöre auch dazu. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir gemeinsam auf den Text von heute Morgen, ein bekannter Text, jetzt hören. Lukas 2, ab Vers 15. Da werden wir sofort merken, warum wir aufpassen müssen, den Hirten wirklich auf den Fersen zu bleiben. Lukas 2, ab Vers 15. Da heißt es, daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und sie machten sich auf den Weg, und jetzt kommt's, so schnell sie konnten. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir nicht überhaupt auf den Fersen bleiben können. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Soweit dieser Bibeltext. Mein Pult wackelt ein bisschen, ich muss das versuchen. So, sonst mag ich den Hirten erst recht nicht nach, wenn das dauernd wackelt. Was hatte wohl damals die Hirten angetrieben, dass, wie wir gelesen haben, dass sie sich auf den Weg machten, so schnell sie konnten? Wir dürfen nicht vergessen, die Hirten waren die allerersten, die eine Weihnachtspredigt gehört hatten. Von einem Engel, und zwar eine ganz kurze, einfache Weihnachtspredigt. Wir kennen sie alle und ihr seht sie vorne, sie lautete: Heute ist euch in der Stadt Davids Retter geboren worden. Martin Luther hat einmal über diese Predigt, über diesen Satz gesagt, jedes dieser Worte muss einzeln abgehorcht werden. Finde ich schön ausgedrückt. Jedes einzelne dieser Worte muss einzeln abgehorcht werden. Heute ist euch in der Stadt Davids Retter geboren worden. Und als ich mich darin vertieft habe, habe ich gedacht, bestimmt ist den Hirten ein Wort von diesen besonders eingefahren, nämlich das dritte. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Wo der Engel zu ihnen sagt, heute ist euch. Damit wurden sie ja direkt und persönlich angesprochen. Heute ist euch. Da war eine großartige Entdeckung verbunden für diese Hirten. Nämlich, wir Hirten sind gemeint. Das muss ihnen doch tief ins Herz hineingegangen sein. Dieses Euch. Haben sie es wohl in der Tiefe verstanden damals, zu diesem Zeitpunkt, als sie das erstmals hörten, haben sie es wohl verstanden in die Tiefe? Ich könnte mir vorstellen, noch nicht ganz. Und trotzdem, das hat etwas ausgelöst. Heute ist euch in der Stadt Davids Retter geboren worden. Das hat sie angetrieben, dass sie sich auf den Weg machen, wie wir gelesen haben, so schnell sie konnten. Aber es gab noch einen zusätzlichen Speedbeschleuniger oder Tempobeschleuniger. Nämlich die Tatsache, dass diese Hirten, die waren oder die gehörten zum verachtetsten Berufsstand, den es damals überhaupt gab. Das wissen wir aus der rabbinischen Literatur, dass der Hirtenstand war in Israel damals der verachtetste Berufsstand, den es überhaupt gab. Vor allem von den Pharisäern wurden die Hirten als Räuber und als Lügner hingestellt, so auf die Ebene gestellt von den Zöllnern und den Pharisäern. Diese Hirten gehörten zum Pöbel und die hatten so eine Allergie gegen diese Hirten, die Pharisäer, vor allem weil sie ihre religiösen Vorschriften nicht immer einhielten. Zum Beispiel Händewaschungen, das konnten sie auch dem Feld nicht immer. Hatten ja nicht immer Wasser oder genügend Wasser zur Verfügung. Auch diese speziellen Speisevorschriften der Pharisäer konnten sie oder haben sie nicht eingehalten. Und deshalb wurden sie verachtet. Die Pharisäer haben sogar dafür gesorgt, dass die Hirten keine bürgerlichen Ehrenrechte bekamen. Die Pharisäer waren ja nicht nur die religiösen Führer, sondern auch die politischen Führer im Lande. Und so haben sie auch gesorgt, dass Hirten zum Beispiel nicht zugelassen waren beim Gericht als Zeugen. Und diese verachteten Hirten, diese entrechteten Hirten, diese diskriminierten Hirten von den Frömmsten werden hier jetzt von einem himmlischen Wesen, von einem Engel ganz persönlich angesprochen. Euch ist heute, ja was heißt heute? Das kann morgen vorbei sein. Das dürfen wir nicht verpassen. Euch ist heute Retter oder Heiland oder im Griechischen heißt Soter geboren. Und darum haben sie sich voll Speed auf den Weg gemacht. Retter oder Heiland geboren. Im Alten Testament ist ja oft von Heilanden die Rede. In verschiedener Art und Weise. Zum Teil wurden die Propheten so genannt oder auch die Richter, die den Israeliten halfen, wieder aus ihrer misslichen Lage zu kommen. Solche Leute nannte man Heilande. Aber ich habe vielleicht gemerkt, hier fehlt der Artikel da vorne. Und einige haben gedacht, ja, wir haben ihn wieder erwischt, den Matthias, der hat wieder einmal ein Wort vergessen, wie das oft geschieht, aber heute habe ich keines vergessen. So steht es genau in der Bibel. Heute ist euch in der Stadt Davids Retter ohne Artikel, Heiland ohne Artikel, das heißt im Grundtext, euch ist heute der Heiland geboren. Nicht einer, wie es schon viele gab im alten Israel, sondern euch ist heute der Heiland geboren. Und das hat bei diesen Hirten Hoffnung geweckt. Wenn wir uns in ihre Situation hineindenken, auch die Gewissen dieser Hirten waren ja belastet. Auch diese Hirten kannten das, litten darunter, dass sie nicht loskamen von gewissen Bindungen ans Böse. Vielleicht litt einer dieser Hirten immer wieder unter Jähzornanfällen. Und ein anderer wurde nicht los von der Unversöhnlichkeit, vom Groll. Den eigenen Vater gegenüber, dem Bruder gegenüber. Und sie haben gemerkt, das hilft uns ja nicht, wenn wir Groll im Leben haben. Da plagen wir uns selber. Das raubt uns so viel Kraft und Schlaf. Aber wir kommen nicht los davon. Oder wieder andere Hirten hatten zu tun, vielleicht mit der Unreinheit. obwohl sie das nicht so befriedigen konnten wie wir heute im Internet. Aber diese Botschaft hat Hoffnung geweckt. Euch ist heute der Retter, der Heiland geboren. Ich sage es nochmals, deshalb haben diese Hirten vollen Speed gegeben. Sie liefen so schnell sie konnten. Warum? Sie wollten das, was sie gehört haben, unbedingt auch sehen. Sie wollten das, was sie gehört haben, unbedingt auch erleben. Sie wollten das, was sie gehört hatten vom Engel und auch von den anderen Engeln, die da noch dazu kamen, wollten sie unbedingt selber erleben. Sie wollten zudem, mit anderen Worten, was sie gehört haben, in eine ganz persönliche Beziehung treten. Zu diesem Heiland, zu diesem Retter. Ich habe mir gedacht, das ist ein guter Wunsch. Wir wollen nicht nur hören, sondern wir wollen das auch sehen, wir wollen das auch erleben. Ein guter Wunsch. Denn es ist noch heute so, das schönste göttliche Lebenswort, wenn es nicht persönlich erfahren wird, bleibt toter Buchstabe. Ist noch heute so. Das schönste göttliche Lebenswort, wenn wir es nicht persönlich erleben, dann dient es vielleicht im besten Fall für den Moment ein bisschen unserer Gefühlsbeweihräucherung. Aber was passiert, wenn der Rauch abgezogen ist? Es bleibt ohne Auswirkung. Es bleibt toter Buchstaben. Und deshalb wollen wir diesen Hirten heute Morgen wirklich auf den Fersen bleiben. Ich lese dazu nochmals Vers 15. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und ich habe schon mehrmals den Satz gesagt, wir müssen aufpassen heute Morgen, dass wir diesen Hirten auf den Fersen bleiben. Warum? Weil unterwegs gab es viele Ablenkungen. Und ich glaube, dass wir heute noch mehr Ablenkungen haben als damals die Hirten. Wilhelm Busch beschreibt das sehr eindrücklich, wie jetzt diese Hirten durch die Nacht rannten. Vielleicht hat der Mond noch ein bisschen geschienen, hat ihnen den Weg schwach beleuchtet. Wie sie dann in Bethlehem ankamen. Und dann beschreibt Wilhelm Busch in seiner originellen Art, wie die Hirten dann zuerst angekommen sind in Bethlehem auf dem Vorhof vor dem Stall, auf dem Platz vor dem Stall. Und er beschreibt diesen Platz, ein großer Platz. Da hat es viele Leute gehabt. Da herrscht, könnten wir sagen, das ist heute noch so und deshalb predige ich auch darüber, da herrscht ein religiöser Markt. Auf diesem Vorplatz vor dem Stall. Da gibt es verschiedene Gruppen, die haben alle ihre eigenen Fahnen. Hier ist eine Gruppe, die sagt, protestantisch ist das Richtige. Eine andere Gruppe hat eine andere Fahne. Nein, lutherisch ist der richtige Glaube. Wieder andere sagen, nein, römisch-katholisch ist das Richtige. Und von hinten vom Platz rufen einige mit einer anderen Fahne, komm zu den Zeugen Jehovas. Auf diesem Marktplatz vor dem Stall, oder es stehen auch Leute dort herum mit verschiedenen Sammelbüchsen. Die einen sagen Geld für die dritte Welt, andere rufen, nein, wir sammeln Geld für ein Hilfswerk. Oder da singt ein Kirchenchor klassische Weihnachtslieder, vielleicht auf der anderen Seite des Platzes, wenn wir es in unsere heutige Zeit übersetzen, singt ein Gospelchor modernere Lieder. Und wir müssen aufpassen, dass wir diesen Hirten auf den Fersen bleiben, dass wir nicht abgelenkt werden von diesem Rambazamba des religiösen Marktes. Und noch etwas, ich übersetze es auch wieder in unsere Zeit heute, auf diesem Vorhof, in diesem Vorplatz vor dem Stall, wo das Eigentliche passiert, da findet im Moment auch, und das kennen wir alle, ein bunter Weihnachtsmarkt statt. Es gab ja in der vergangenen Woche in unserer Schaffhauser Zeitung, in den Schaffhauser Nachrichten, eine große Diskussion, eine ganze Seite über Sinn oder Unsinn von Weihnachtsmärkten. gab es Pro und Contra. Ich lese euch nur drei Sätze daraus vor. Zuerst die Pro-Seite, die sagt: Mit ihren liebevoll dekorierten Hütten, den handgemachten Produkten und Schlemmereien, hier gibt es sogar Hirtenpunsch in diesem Weihnachtsmarkt, mit diesen Schlemmereien laden sie uns dazu ein, besinnlich zu werden. Pro-Seite. Und jetzt zwei Sätze aus der Kontraseite, aus der Zeitung. Selten sieht man so viel Ware, die kein Mensch braucht. Erstaunlicherweise aber trotzdem verkauft wird. Noch ein letzter Satz. Wie viele Keller sind wohl vollgestopft mit Engelsfiguren, die niemals mehr das Tageslicht erblicken werden. Da ist was los. Aber diese Hirten, die ließen sich nicht ablenken. Das ist mir so zu Herzen gegangen. Ich hoffe, ich kann das heute Morgen auch rüberbringen. Von all den glitzernden Ablenkungen, von all diesen Rambazamba, von diesen Betriebsamkeit auf dem Platz vor dem Stall. Sondern sie liefen weiterhin, heißt es hier, so schnell sie konnten. Ja, wohin liefen sie? Die hatten ein Ziel. Unserem Leben auch so wichtig, dass wir ein Ziel haben. Sie hatten einen Orientierungspunkt bei allen Ablenkungen, wo sie vorbei mussten. Die hatten einen Orientierungspunkt. Und der wird uns ja in dieser Geschichte auch beschrieben. Ich lese ihn im Vers 12. Das war der Orientierungspunkt. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Das war also der Orientierungspunkt der Hirten. Nicht Rambazamba, nicht glitzernder Zauber, sondern bittere Armut. Bittere menschliche Unwürdigkeit. Ich habe versucht, ein Bild zu finden, der das ein bisschen ausdrücken könnte, wie das wirklich in diesem Stall aussah damals. Ich habe keines gefunden. Ich habe eines gefunden, das mir sehr gut gefällt, aber das stimmt nicht mit der Realität überein. Die alten Kirchenväter, und die sind sehr zuverlässig, sagen nämlich, dass diese Futterkrippe wahrscheinlich eingehauen wurde in eine Felswand. Das war wahrscheinlich auch ein Felsenstall. Die eine Seite war eingeschlagen, eingemeißelt und auf der anderen Seite wurde sie mit Lehm so geformt, dass es eben eine Krippe, einen Futtertrog gibt. Und dieser Futtertrog, dürfen wir nicht vergessen, der war ausgestattet vom eingetrockneten Speichel der Tiere. Dieser Futtertrog war ausgestattet mit Millionen von Bakterien. Übertreibe ich oder treibe ich nicht? Für jede Mutter, die hier sitzt, ein Graus, wenn sie daran denkt, ein Kind, einen Säugling in so ein Bett hineinzulegen. Das war die Realität. Und das ist ein nettes Bild hier. Aber das ist viel zu steril. Die Kleider waren doch nicht mehr weiß. Maria war abgekämpft von der langen Reise und dieser Geburt unter schrecklichen Umständen. Und der Josef auch. Das war schmutzig, die haben schon lange nicht mehr geduscht. Das war unhygienisch in diesem Stall, wir können uns das nicht ausdenken. Das war das Zeichen, das die Hirten bekamen. Aber den Hirten war es egal, es tönt immer noch in ihren Ohren, euch, wir sind gemeint, ist heute, das dürfen wir nicht verpassen. Der Retter, der Heiland geboren. Und deshalb bleibt da auf dem Vorplatz der Orientierungspunkt für die Hirten der Futtertrog mit dem Erlöser drin, mit dem Retter drin. Und das muss in einem Stall sein. Das muss in einem Stall sein. Aber es gibt auch noch weitere Ablenkungen auf dem Weg in diesen Stall. Ich zitiere nochmals kurz den Wilhelm Busch, der hat mir ein bisschen Inspiration gegeben. Er beschreibt es ganz schön, es gibt nicht nur diesen Vorhof vor dem Stall, sondern es gibt vor dem Stall auch noch ein Vorderhaus. Das wird uns in der Bibel auch beschrieben. Ein Gasthof, eine Herberge, die vielleicht hell beleuchtet war, oder heute sind sie hell beleuchtet. Und die war rammelvoll im Innern. wegen dem Erlass des Kaisers. Und Wilhelm Busch sagt, treffend dazu, dieses Vorderhaus, noch vor dem eigentlichen Stand, da ist oft unser Herz zu Hause. Oder symbolisch ausgedrückt, da spielt sich das Leben in dieser Welt ab. Wenn Sie sich das vorstellen, so in dieser Gaststube, es war rammelvoll, in einer Ecke sind einige, die diskutieren laut, Hals über die Politik. Auf einer anderen Ecke vielleicht ist es eher still, da sitzen vielleicht drei Geschäftsleute, die ganz still ein schmutziges Geschäft unter dem Tisch durchgehen lassen. Oder an einem anderen Tisch diskutieren andere und schimpfen über die bösen Zeiten, die schlechten Zeiten, die heute sind. Und der Wirt, so können wir uns das vorstellen, rennt da hin und her und ist besorgt, weil er merkt, in einer anderen Ecke wollen einige einen Streit anfangen. Und deshalb, ich sage es noch einmal, wenn wir das in unser Leben, in unsere Zeit übersetzen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgelenkt werden. Dass wir diesen Hirten auf den Fersen bleiben. Denn das Wesentliche spielt sich nicht auf dem religiösen Markt ab. Das Wesentliche spielt sich nicht im Vorhof des Stalles ab. Das Wesentliche spielt sich auch nicht im Gasthof vor dem Stall ab, sondern das Wesentliche spielt sich im Hinterhaus ab. Und darauf steuern die Hirten jetzt auf dem direktesten Weg hin. Jemand hat einmal gesagt, was Gott wichtig ist und was von ihm kommt, das finden wir nicht in den Vorderhäusern dieser Welt. Ich sage es noch einmal. Was von Gott kommt und was wirklich wichtig ist, das finden wir nicht in den Vorderhäusern oder auf den Vorplätzen in dieser Welt. Und deshalb treten die Hirten jetzt in diesen stillen, in diesen armseligen Stall, in dieses Hinterhaus, in diesen Ort hinein, wo bis heute nie viele Leute sich tummeln. Viele halten die Stille darin gar nicht aus. Aber die Hirten treten jetzt in diesen stillen, armseligen Stand. Und was passiert? Sie treten damit in die unmittelbare Gegenwart ihres Retters. Sie machen damit eine unmittelbare Begegnung mit ihrem Retter. Es wird uns so beschrieben im Vers 16, ich lese den noch einmal. Sie machten sich auf, und jetzt heißt es, und sie fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und das ist das Schöne, das heute noch so. Wer Jesus als Retter, als Heiland persönlich begegnet, das ist noch heute so, der lebt Friede auf Erden. Er lebt ganz persönlich diesen Herzensfrieden. Wer Jesus noch heute persönlich begegnet, der lebt noch heute das Ende dieser Distanz zwischen Gott und uns Menschen. Das Ende der Feindschaft zwischen Gott und Menschen. Das Ende dieser Mauer, die zwischen Gott und Menschen steht. Denn jede Lüge in unserem Leben ist ein Stein in dieser Mauer, die zwischen mir und Gott steht. Jeden Tag, wo ich lebe, als gäbe es Gott nicht, sind weitere Steine in dieser Mauer. Immer wenn ich heimliche Unreinheiten toleriere in meinem Leben, bewegt diese Mauer zwischen Gott und Menschen. Und jetzt hier begegnen diese Hirten ihrem Retter. Ihrem Retter. Und was ist das Schöne? Diese Begegnung, die verändert ihr Leben. Diese Begegnung verändert ihr Leben. Ich möchte das nochmals lesen, so wie es hier steht. Das heißt nämlich weiter im Vers 17, nachdem sie es gesehen hatten, persönliche Begegnung mit dem Retter, erzählten sie überall. Und dann heißt es weiter, und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Die Begegnung, sehen wir hier, schwarz auf weiß, mit zwei Versen. Die persönliche Begegnung mit ihrem Retter hat ihr Leben
verändert. Und so komme ich noch zum letzten kurzen Punkt. Zum Schluss ist eigentlich eine logische Folgerung, auch für uns heute. Wer diesem Retter, wer Jesus persönlich begegnet ist, das zeigt uns diese Geschichte und das ist heute noch so, der hat etwas zu erzählen. Im Englischen wird das ganz schön gesagt, die zwei Seiten des Evangeliums, die wir hier sehen in dieser Geschichte. Der erste Teil, das Evangelium besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil besteht aus Come and see, komm und sehe. Und deshalb sind auch unsere Gottesdienste öffentlich und wir laden immer wieder ein dazu. Das Evangelium ist eine öffentliche Sache, komm und sieh. Das ist die eine Seite des Evangeliums. Und die Hirten haben es gemacht, sie haben gesehen, sie haben den Retter erlebt. Und dann kommt die zweite Seite des Evangeliums. Go and tell. So einfach ist es. Come and see. Und wenn du gesehen, wenn du Jesus erlebt hast, dann geh und erzähle. Wie es hier heißt von diesen Hirten, sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Etwas Wunderschönes. Wenn wir uns diese Hirten vorstellen, könnt ihr folgen? Seid ihr einverstanden? Der Rückweg sah ein bisschen anders aus als der Hinweg zu diesem Stall. Beim Hinweg ging alles ganz schnell. Und beim Rückweg, da kamen sie kaum voran. Sie erzählten, heißt es hier, überall, was sie gesehen und gehört und erlebt haben. Sie priesen Gott. Und das ist noch heute so. Ich sage es noch einmal, wenn du eine persönliche Begegnung mit Jesus gemacht hast, ihm wirklich begegnet bist, dann kannst du etwas erzählen. Und ich möchte jetzt, dass das nicht so theoretisch bleibt, eine ganz praktische Anwendung machen dazu. Die meisten von uns feiern ja in den nächsten Tagen, wir auch im engeren privaten Kreis, Weihnachten. Ich habe beobachtet, fast bei allen Familien geht das ähnlich. Da gibt es gewisse Rituale. Man fängt an mit einem Essen, gutes Fleisch, vielleicht ein Spanferkel, ich weiß nicht, was bei euch ist, guter Wein. Also bei uns fängt es so an, also ohne Spanferkel, aber mit einem guten Essen. Und dann geht man irgendwann zum Weihnachtsbaum, zündet den an oder zumindest die Lichter. Und dann fangen wir an singen, vielleicht Kinderlein kommet. Ich hatte einen Bruder, der hat das ganze Jahr vom Klavier Kinderlein kommet gespielt. Und bei einigen, ich hoffe es wenigstens, liest man vielleicht eben Lukas 2 als Weihnachtsgeschichte. Und dann kommt natürlich für die Kinder das Spannendste. Man stürzt sich auf die Päckli. So und ähnlich wird das bei euch auch ablaufen. Ich möchte jetzt eine praktische Anwendung machen von dieser Predigt. Wenn du der Ritualmeister bist, von Ablauf, von der Weihnachten, dann möchte ich ermutigen, bau das doch einmal ein in dieser Weihnachten. Dass du deinen Gästen, dass du deinen Kindern und deinen Großkindern erzählst, wie Jesus dir ganz persönlich begegnet ist. Oder wie er dir begegnet ist, das ist ja egal. Und das wird eine, ganz kurz kann man das machen, aber knackig. Und ich werde es selber auch tun, ich will auch tun, was ich predige, ich gebe mir immer Mühe, dass ich auch tue, was ich predige. Ich werde es in diesem Jahr auch machen, muss ja nicht lange machen. Ich werde etwas aus meiner Geschichte erzählen, was meine Kinder noch nicht wissen. Ich bin immer so fertig, so mit Teenagern, weil sie sagen immer, ja Papa, du warst ja noch schlimmer als wir. Aber so häppchenweise kann man da immer wieder was erzählen. Und wie es denn nachher zu dieser Begegnung kam mit 15 Jahren, die mein Leben verändert hat. Wie hier bei diesen Hirten. Und jetzt zum Abschluss möchte ich jemanden bitten, hier zu mir auf die Bühne zu kommen, der in diesem Jahr sein persönliches Weihnachten erlebt hat. Er wird das zum ersten Mal öffentlich erzählen, wie er Jesus begegnet ist. Erich Walter, kommst du nach vorne, schnappst du dir noch dieses Mikrofon da? Der Erich hat mir gesagt, ich habe ein bisschen Mühe, vor so vielen Leuten zu reden. Ich habe ihm gesagt, du musst sie gar nicht anschauen, sondern nur mich und deutlich ins Mikrofon reden. Da haben wir auch ein Beispiel. Ich stelle ihm drei ganz einfache Fragen. Ich frage den Walter, wie hast du früher Weihnachten erlebt? Ich frage ihn, Erich. Den Erich frage ich, wie hast du früher Weihnachten erlebt? Und dann frage ich ganz einfach, wie erlebst du heute Weihnachten? Was bedeutet dir heute Weihnachten? Und die dritte, was ist inzwischen passiert? Wie bist du Jesus begegnet? Können wir loslegen? Du schaust mich ganz gut an, das Mikrofon ganz nahe. Erste Frage, was hat Weihnachten für dich, du hast schon viele erlebt, bisher bedeutet?
Also ich hatte mir wirklich nicht groß Gedanken darüber gemacht. In den letzten Jahren war es eher stressig und das erste meistens eine gereizte Stimmung.
Und jetzt die zweite Frage, die uns interessiert. Was bedeutet für dich heute Weihnachten?
Heute habe ich Freude, weil mir bewusst wurde, Jesus wurde geboren, um die Menschen zu retten, als auch mich.
Kurze Antwort und jetzt noch die dritte Frage. Was ist denn da dazwischen passiert, zwischen früher, wie du Weihnachten erlebt hast, und heute? Wie bist du Jesus begegnet? Kannst du es uns kurz erzählen?
Also meine erste bewusste Wahrnehmung, was Jesus für uns Menschen getan hat, war am Karfreitag im letzten Jahr im Gottesdienst hier in der FEG Thüringen. Ab diesem Tag hat es mich immer wieder in den Gottesdienst gezogen, weil ich mehr über Gott wissen wollte. Ich hatte angefangen, die Bibel zu lesen. Im Januar 18 besuchte ich den Glaubenskurs hier in der FEG. Da wurde mir richtig bewusst, dass wir ohne Gott verloren sind. Im Juli war für mich klar, ich übergebe mein Leben Jesus und lasse mich von ihm führen. Diese Entscheidung habe ich aus innerster Überzeugung getroffen. Von niemandem wurde ich dazu gedrängt.
Vielen Dank, Erich. Darfst du wieder gehen, ja. Ist das nicht wunderschön? Das ist jetzt eine Weihnachtsgeschichte aus dem Jahr 2018. Man kann ihm immer noch begegnen, diesen Retter. Und ich möchte euch ermutigen, lasst nicht einfach das Ritual jetzt nur alleine laufen, sondern plant das einmal ein. Vielleicht wissen die Kinder gar nicht mehr, wie du zum Glauben gekommen bist. Erzähl es ihnen wieder einmal. Kurz und knackig, wie es der Erich vorgemacht hat, nicht zu lange, sonst stöhnen die Kinder oder die Großkinder. Und das wird eine bewegende Weihnachten, eine ganz persönliche Weihnachten bei euch werden. Und ich verspreche euch, ich mache selber auch so. Es hat leider jetzt keine Überraschung mehr bei uns. Die sagen dann, kommst du jetzt und wenn ist dann vorbei. Aber ich werde es auch tun. Amen. Wer Jesus begegnet ist, der hat etwas zu erzählen. Darf ich noch mit uns beten und euch bitten, dazu aufzustehen? Ja, Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken für die Botschaft von Weihnachten, wo sich nicht nur der Erich darüber freut, wir freuen uns auch, dass du uns auch heute Morgen eingeladen hast, zu kommen und zu sehen, nicht zu leisten, wie es Markus sagte, sondern zu kommen und zu sehen. Und danke, dass das noch heute dieses Wort uns gehört. Euch ist heute der Heiland geboren. Euch, danke, dass das noch heute gilt, Jesus, dass du niemanden ausschließt, dass es heute auch noch gilt, wie wir gehört haben, dass du darauf wartest, dass wir dir begegnen, vielleicht auch als langjährige Christen dir in dieser Weihnachtszeit wieder neu begegnen und ganz neu auch in diesen Tagen deinen inneren Frieden erfahren dürfen. Darum bitte ich dich, dass wir vielleicht auch Lasten ablegen können, die in unser Leben wieder eingeschlichen sich haben. Jesus, du bist der Friedefürst. Lass uns das erfahren. Und Jesus, danke, dass du uns auch hilfst, go and tell, dass auch anderen zu erzählen, was wir mit dir erlebt haben, wie du unser Leben verändert hast. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein Absteigen, für diesen tiefen Abstieg bis in diesen schmutzigen Futterkrog, damals in Bethlehem. Uns zu gut. Hab herzlichen Dank. Amen.